Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber. Ich bin Esther Stroh, Redakteurin und ausgemachter Serienfan und will euch heute wie jeden Monat in die wichtigsten Serien- und Staffelneustarts einführen. Und wenn ich sage ich, meine ich natürlich in Wahrheit wir, denn immer wenn ich mich frage, ja, gucke ich eigentlich zu viele Serien in meiner Freizeit? Dann muss ich nur einmal im Büro über den Tisch schauen und da sehe ich einen wunderbaren Kollegen sitzen, nämlich Max Liesele. Hallo Max.
Hallo, der Max mit den viereckigen Augen hier.
Genau, genau. Ich glaube, du hast das auch gut an deine Brille angepasst, dann fällt es gar nicht so auf, dass die Augen schon viereckig sind. Und damit sage ich, legen wir doch einfach los. Jede Woche durchforsten wir bei Streamgestöber für euch die Streaming-Landschaft von Amazon, Netflix, der ZDF-Mediathek, Disney Plus und was es sonst noch so alles gibt und filtern euch das Spannendste heraus, damit ihr das heimische Sofa einfach gar nicht mehr verlassen müsst. Und wie jeden Monat haben wir auch im April auf die aufregendsten Starts geschaut, von brandneuen Serien, von zurückkehrenden Staffeln. Und im Gepäck haben wir 15 Stück an der Zahl, dieses Mal 15 Serien, die wir euch empfehlen und ans Herz legen wollen. Und vielleicht auch als kleiner Hinweis, yay, wir sind wieder bei Spotify zu finden. Falls ihr uns in den letzten Wochen vermisst hattet, wir sind da wieder aufgetaucht, haben hart daran gearbeitet, das wiederherzustellen. Und wenn euch das gefällt, wenn euch Streamgestöber gefällt, dann lasst uns sehr gerne einen kurzen Kommentar da, abonniert uns, bewertet uns bei euren Podcast-Apps. Und bevor wir jetzt in den April starten, vielleicht noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV+. Denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Max, der April steht vor der Tür. Es ist kein Scherz, wie du dir vielleicht denken könntest, sondern es passiert wirklich. Aber bevor wir da reinstarten in den neuen Monat, vielleicht sag mir doch nochmal, was dich besonders im letzten Monat im März gereizt hat.
Also, The Ones Who Live und Shogun sind weiterhin meine Highlights. Die laufen ja schon durch, durch den März. Eine Serie, die ich noch nicht vorgestellt habe, die eine neue, die ich jetzt nochmal mitbringen möchte und die mich sehr positiv überrascht hat, ist X-Men 97 oder X-Men 97.
Die neue animierte Serie, ja.
Genau, da habe ich die ersten zwei Folgen gesehen. Das Ganze läuft wöchentlich noch bis Ende Mai. 10 Folgen sind es. Das ist eine Fortsetzung der 90er Jahre X-Men Animationsserie und ich fand die sehr, sehr gut erzählt und die Serie sieht richtig schön aus. Mhm. Also so, hat so einen leichten Retro-Charme, also die knüpft schon auch an, ein bisschen an diesen Stil von damals an. Sieht toll aus. Und es ist so eine sehr spannende Ausgangslage auch, die Serie, weil die Serie beginnt damit, Charles Xavier ist tot. Der ist anscheinend am Ende der ersten Serie gestorben. Und wie machen die X-Men jetzt weiter? Können die als Team noch zusammenhalten ohne ihren Anführer? Und dann kommt plötzlich Magneto um die Ecke und sagt, ach übrigens, Charles hat mir alles vermacht, was hier steht und ich bin jetzt euer Anführer. Sehr,
okay,
sehr interessant.
Interessante Herangehensweise. Die hatten wir ja auch schon kurz vorgestellt, ne, in der letzten März-Vorschau. Genau, sehr schön.
Da noch ungesehen, jetzt gesehen.
Ich bin gerade immer so ein bisschen noch im Rückwärtsschwelgen. Also bei mir ist auch eindeutig Shogun und The Ones Who Live einfach an vorderster Front. Da kommt gerade nichts ran aus dem März. Ansonsten arbeite ich gerade mich so ein bisschen an Historien und Dramaserien mich ab. Ich habe jetzt angefangen, Belgravia zu gucken. Das gibt's bei RTL Plus. So ein bisschen als Vorbereitung von, irgendwann kommt ja demnächst ja auch Bridgerton zurück. Mal wieder ein bisschen so englische Adelskreise erforschen. Ist ganz nett, kann man mal ganz gut nebenbei gucken, wenn man mal ein bisschen was Geruhsames will, ohne sich da jetzt irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen. Genau. So, dann starten wir aber in den April und da geht es gleich am 2. April los mit einer ganz, ganz tollen Magenta-TV-Serie, nämlich der zweiten Staffel von Time. Max, erinnerst du dich noch an Time, die Miniserie vor vielen, vielen Jahren, vor 3 Stück nämlich, da kam sie 2021?
Ja, die hast du mal im Podcast vorgestellt.
Genau.
Ich habe sie aber nicht gesehen seitdem leider.
Ah, Schande auf dich, die ist wirklich
war
sehr gut.
War mit Sean Bean, ne?
Sehr richtig, da ist doch noch Erinnerung da. Genau, das war auch schon eine sehr starke Gefängnisserie der BBC, der Titel Time einfach so von Zeit absitzen, nehme ich mal an, kommt das dann her im Gefängniskontext. Und damals gab es sogar eine extra Folge, wenn man mal ganz weit zurückscrollen wollt, zu diesem wunderbaren Magenta-TV-Start. Und wie es der Zufall will, kommt jetzt eine 2. Staffel. Und wenn ihr jetzt sagt, stopp mal, das war doch beim ersten Mal eigentlich eine Miniserie, die war doch abgeschlossen, kann ich das mit einem klaren Jein beantworten. Denn die Serie kehrt zwar zurück, aber sie hat in der neuen Staffel auch eine ganz andere Geschichte, weil es jetzt eine Anthologieserie ist.
Man muss die erste Staffel nicht gesehen haben,
genau.
Auch wenn es nur 3 Folgen sind, aber.
Ja, ja. Und wie das so ist bei Anthologieserien, das kann funktionieren, das kann auch nicht funktionieren. Also wir hatten ja zum Beispiel bei The Terror oder American Crime Story auch immer in neuen Staffeln neue Erzählungen. True Detective hat auch gezeigt, wie wechselhaft so ein Neustart sein kann. Mal funktioniert's, mal nicht. Aber ich kann euch gleich Entwarnung geben, die 2. Staffel ist wieder hervorragend von Time. Nachdem wir uns beim ersten Mal mit Sean Bean in den Knast begeben hatten und mit Stephen Graham als seinem Wärter, geht's diesmal ins Frauengefängnis. Also mal ein bisschen den Spieß umgekehrt, denn es gibt ja nicht nur eine Gefängnisart in Großbritannien. Und die Serie rückt 3 Insassinnen in den Mittelpunkt. Da haben wir zum einen, kennst du garantiert Jodie Whittaker, die Schauspielerin. Woher kennst du sie, Max?
Dr. Who und Broadchurch.
Sehr gut, sehr gut. Die spielt Orla, eine alleinerziehende Mutter, die sich im Gefängnis natürlich nicht um ihre Kinder kümmern kann, aber eigentlich unbedingt raus will, damit sie das wieder kann. Und die dann auch eigentlich dadurch erst straffällig wird, dass sie ihre Kinder versorgen will. Also so ein Paradox irgendwie, aber eine doch sehr traurige Zwickmühle eigentlich. Dann haben wir Tamara Lawrence, die kannte ich vorher tatsächlich nicht. Die spielt zum Beispiel in Kindred mit. Die spielt Abby, eine Frau, die lebenslänglich verurteilt wurde für eine, ja, ich würde sagen, für die schrecklichste Tat, die eine Mutter wahrscheinlich begehen kann. Mhm. Ich lasse es mal an dieser Stelle so stehen. Und dann haben wir ein Schauspieltalent, was du auch garantiert kennst, Max, nämlich Bella Ramsey.
Oh.
Woher kennen wir die?
Aus Game of Thrones.
Sehr gut.
Aus die Stimme von Hilda, aus der Zeichentrickserie Hilda.
Das ist mir schon das alles als erstes einfällt. Und natürlich aus The Last of Us, da war es
genau.
Ganz groß und zuletzt. Und sie spielt Kelsey, eine Jugendliche, die schwanger in den Knast kommt und nun entscheiden muss, wie sie, was sie für sich und ihr Kind eigentlich will. Erst wollte sie das Baby gar nicht, jetzt muss sich entscheiden, wie sie damit umgeht, ob sie es dann einfach an jemand anderen weitergibt. Und ich finde es sehr spannend, man merkt schon so ein bisschen, wenn man die 3 Hauptfiguren vorstellt, dass diese Serie diesmal den Fokus auf Mutterschaft und Kriminalität legt und das ergibt dann wirklich eine sehr, sehr spannende Kombination und was auch zu Herzen geht, denn die Serie nimmt die Taten der Frauen nicht in Schutz, prangert sie aber auch jetzt nicht unbedingt so an, als das sind alles voll schlechte Menschen, sondern zeigt auch eher so noch das zerbrochene System, wie diese Frauen vielleicht auch keinen Ausweg haben oder hatten. Und deshalb von mir eine unbedingte Empfehlung für diese 3 Folgen sind es da nur, dann ist man auch schon wieder durch. Und ich, nachdem ich jetzt diese 2. Staffel geguckt habe, hoffe definitiv auf eine 3. Time-Staffel. Ich sag mal, nach Männer und Frauen haben wir vielleicht auch noch einen Jugendknast oder sowas. Mhm. Warum nicht? Warum nicht? Ist meine Hoffnung einfach. Mal gucken.
Also, aber sind da schon so thematische Ähnlichkeiten zwischen den beiden Staffeln oder ist es einfach nur das Knast?
Es ist tatsächlich nur das Gefängnis-Setting, okay. Würde ich sagen, dass da natürlich ist immer im Gefängnis ist ja immer sowas wie Schuld, Sühne, Vergebung und sowas alles kommt natürlich wieder so als große übergeordnete Thematik. Aber durch den Fokus auf völlig neue Figuren hat man natürlich auch eine ganz neue Herangehensweise. Genau.
Das ist das große British Knast-Universe.
Vielleicht. Wenn ihr euch das auch angucken wollt, könnt ihr das ab dem 2. April bei Magenta TV. Time Staffel 2. Max, und wir springen jetzt rüber zu Paramount Plus.
Mhm.
Was startet denn da am 4. April?
Da gibt's was Sci-Fi-mäßiges und zwar die 5. und finale Staffel auch schon von Star Trek Discovery startet. Und ich glaube, keine andere Star Trek-Serie hat sich mit jeder Staffel so krass verändert wie Star Trek Discovery. Und Trotzdem ist seit Staffel 2 das Format der Serie eigentlich immer gleich. Es ist immer so eine staffellange MacGuffin-Suche. Da haben wir in Staffel 2 hatten wir diesen roten Engel, hieß er, glaube ich, oder der Brand oder die Anomalie dann in der vierten Staffel. Das ändert sich auch in Staffel 5 nicht. Diesmal beginnt für Captain Michael Burnham und die ihre Crew von der Discovery eine intergalaktische Schnitzeljagd auf die Suche nach Hinweisen auf den Verbleib einer antiken Macht, deren Existenz mehrere Jahrhunderte geheim gehalten wurde. Was genau dieser, in Anführungszeichen, größte Schatz der Galaxie ist, das wäre jetzt ein Spoiler, deswegen verrate ich das nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine direkte Verbindung auch zum Star Trek der 90er Jahre. Interessant für Trekkies bestimmt. Und ich habe die ersten 4 Folgen gesehen von der Staffel und war positiv überrascht, weil Staffel 5 ändert nochmal komplett die Tonart von der Serie und geht mehr so in Richtung Space-Abenteuer, ist unerwartet locker, also lockerer erzählt und weniger dramatisch tragisch. Ich habe mir mal aufgeschrieben in meinen Notizen, als ich geguckt habe, less crying, more fun. Das war mir aufgefallen. Zum Beispiel gleich in der ersten Folge, wenn Michael Burnham auf einem Schiff, was sich auf Warp-Geschwindigkeit befindet, surft und das dabei auch unerwartet viel Spaß hat.
Lässige Coolness, okay. Hatten wir vorher noch nicht so unbedingt.
Und es wirkt auch ein bisschen trackiger, finde ich, die Staffel. Ja. Ist episodischer als vorher, aber jetzt nicht so wie Strange New Worlds, sondern immer noch so eine serielle Geschichte, aber diese einzelnen Stationen oder Suche Hinweis für Hinweis, so jedes einzelne Puzzlestück, was gesucht
wird. Hat man natürlich immer ein bisschen was abgeschlossen, wenn man einen Puzzleteil gefunden hat, zum nächsten übergehen kann. Ah, okay.
Und das Interessante ist, das war gar nicht als Finale geplant, zuerst die 5. Staffel. Das wurde erst, nachdem die abgedreht war, beschlossen und dann haben die nochmal Nachdrehs auch gemacht und ein paar Tage zumindest, dass das Staffelfinale nochmal angepasst wird für ein Serienfinale. Was ich aber sehr interessant finde, weil jetzt so nach den ersten 4 Folgen oder in den ersten 4 Folgen hatte ich schon eigentlich die Vibes, dass es eine Finalstaffel ist, weil viele Charaktere stehen vor großen Entscheidungen für ihre Zukunft oder wissen nicht, was die Zukunft für sie bringt. Oder die Serie blickt auch nochmal so auf die ganze Entwicklung von Michael Burnham vom Beginn der Serie bis zur Gegenwart nochmal so zurück. Hat ja damals als Meuterin angefangen und jetzt ist sie Captain und das darauf blickt die Staffel auch nochmal. Deswegen hatte ich schon so den Eindruck, ja, das geht so in Richtung Ende jetzt.
Okay, das ist doch schön, wenn man dann wirklich auch dieses Endgefühl hat. Ich finde es da wirklich schade, wenn eine Serie ganz unabgeschlossen endet, dass sie da noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Ich muss zugeben, ich habe ja Star Trek Disco, wie wir es intern nennen, am Anfang von Staffel 4 abgebrochen, weil ich gemerkt habe, oh, das hat mich irgendwie alles nicht mehr gereizt. Aber mich wurmt dann sowas auch immer noch, dass ich denke, oh, wenn jetzt wirklich die 5. und letzte Staffel kommt, vielleicht gehst du nochmal durch die 4. durch und schaffst dann auch die 5. Dann hast du diese Serie wirklich zu Ende.
Du kannst auch einfach versuchen, mit der 5. anzufangen.
Ja, nee, das kann ich nicht. Aber ich glaube, ich werde es vielleicht nochmal probieren, mal schauen. So ein großer Serienabschluss dann in diesem neuen Star Trek-Universum von Paramount Plus ist natürlich auch was Großes. Okay, das werden wir also ab dem 4. April rausfinden und ich nehme mal an, die kommen aber nicht alle auf einmal, die Folgen, oder?
Nee, es kommen 2 zum Auftakt und dann wöchentlich eine Folge. 10 Folgen sind das insgesamt.
10 Stück, das ist auch nochmal eine ganz schöne Menge. Schön. Na gut. Wir bleiben beim 4. April und springen rüber zu Netflix. Und da kommt eine Serie, die wir euch schon in der Jahresvorschau vorgestellt haben.
Eine talentierte Serie.
Eine talentierte Serie namens Ripley. Ich werde es jetzt etwas kürzer fassen als in der Jahresvorschau, weil wir es euch schon mal erzählt haben. Die Serie Ripley basiert auf dem Roman Der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith. Der erschien 1955 und war der Auftakt zu 5 Büchern. Ein sehr bekannter Stoff, nicht zuletzt deswegen, weil er auch schon 2-mal verfilmt wurde. Nämlich einmal 1960, als Nur die Sonne war Zeuge und dann nochmal 1999, als Der talentierte Mr. Ripley mit Damon und Jude Law in Hauptrollen. Und jetzt erhalten wir eine Miniserie mit 8 Folgen. War ursprünglich bei Showtime, ist jetzt zu Netflix rübergewandert, da gekauft worden. Und es ist eine Schwarz-Weiß-Serie, ganz ungewöhnlich, sage ich mal, eher für Netflix. Aber der Trailer zeigt schon sehr schöne, starke, cineastische Bilder, so ein bisschen düster, noir-mäßig. Wer die Handlung gar nicht kennt, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz ein paar Worte dazu. In den 1960ern soll ein gewisser Tom Ripley von New York nach Italien reisen, um da den jungen Erben Dickie Greenleaf ausfindig zu machen. Der lebt da das deutsche Vita, wie man in Italien so schön sagt, und vielleicht etwas zu ausschweifend, und deswegen soll er jetzt mal langsam wieder nach Hause kommen. Allerdings kommt Tom Ripley da an und findet dann doch auch Gefallen an diesem Lebensstil und vielleicht etwas zu viel Gefallen, denn er beginnt dann auch die Identität seines Freundes zu begehren und da beginnt dann eine Geschichte des Verrates. Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Wenn ihr die anderen Filme schon kennt, wisst ihr vielleicht auch schon, was passiert. Da wird sicherlich die Serie jetzt nicht so viel dran ändern. Was die Serie hingegen ändert, ist natürlich die Besetzung. Da haben wir völlig neue Darstellende dabei. An vorderster Front natürlich Andrew Scott, den ich jetzt einfach immer vorstelle als Hauptdarsteller von All of Us Strangers. Ein groß, groß, großartiger Film. Aber ihr kennt ihn vielleicht auch als Hot Priest aus Fleabag oder als Moriarty aus Sherlock noch. Und ich glaube, er hat hier mal wieder echt eine gute Gelegenheit, so eine richtig seine Gruseligkeit raushängen zu lassen. Zumindest, was man schon im Trailer sehen konnte, eine spannende, sehr unheimliche Hauptfigur, wo man nicht so richtig weiß, ob man vielleicht wirklich mit ihr mitgehen will oder ob man da sich gar nicht wehren kann. Er ist ja schon immer sehr wandlungsfähig, der liebe Andrew Scott. Ansonsten haben wir an seiner Seite noch Dakota Fanning, die Marge Sherwood spielt, die Freundin von dem Mann, den er zurückholen soll, früher von Gwyneth Paltrow verkörpert. Und ich freue mich auch sehr persönlich sehr über Johnny Flynn. Der ist eigentlich Musiker, hat jetzt aber zunehmend auch im Schauspielgeschäft immer mehr Fuß gefasst mit so Filmen wie Beast oder Emma, der Jane Austen-Verfilmung oder The Outfit zuletzt. Und der hat echt was drauf, der Junge. Also den sollten wir auch noch weiter im Auge behalten, glaube ich. Genau, das sind so die drei, die ihr euch vielleicht merken solltet von der Besetzung. Und Serienschöpfer ist Steve Zalin. Der hat zum Beispiel The Night Of, The Irishman, Moneyball, Gangs of New York, Hannibal geschrieben. Also ein Drehbuchautor, der wirklich schon was auf dem Kasten hat. Und deswegen erhoffe ich mir sehr viel davon, dass Ripley zu Netflix kommt in voller 8-Episoden-Länge am 4. April.
Weißt du, war der talentierte Mr. Ripley eigentlich nur das erste Buch eine Verfilmung, oder?
Genau.
Das heißt, das hier ist wahrscheinlich auch wieder nur das erste Buch in 8 Folgen.
Ich nehme mal an, aber es ist ja auch ein recht abgeschlossenes Buch, wenn man es so als große Erzählung begreift. Und es ist natürlich als eine Miniserie angekündigt, aber wir wissen natürlich auch, Netflix hat jetzt schon häufiger jetzt in letzter Zeit die Methode, Miniserien anzukündigen. Mhm. Und wenn dann doch vielleicht ein großer Erfolg draus wird, vielleicht hängen sie da noch was dran, wer weiß. Aber
obwohl ich glaube, weil es halt auch eine Schwarz-Weiß-Serie ist, dass es eher ein Nischen-Hit
bleiben wird. Mal gucken. Also, wir freuen uns auf jeden Fall.
Wir gucken auf jeden Fall. Mindestens 2 Zuschauende gibt es schon mal für die Serie.
Sehr gut, sehr gut. Und wir sind immer noch am 4.4. Da hat dann Netflix noch Kontrastprogramm für diejenigen, die vielleicht keine Schwarz-Weiß-Serien gucken wollen, Max, sondern ein deutsches Heist-Drama? Was ist es?
Action-Crime-Serie, würde ich es mal nennen. Auf jeden Fall der 4.4. ist, ich glaube, man muss sich Urlaub nehmen, da startet sehr viel an dem Wochenende. Das ist die neue Serie von Marvin Krenn, der österreichische Regisseur, der unter anderem auch die erste Staffel 4 Blocks inszeniert hatte oder den schönen Horrorfilm Blutgletscher. Und auf jeden Fall ist es eine Serie für 4 Blocks-Fans, auch weil Frederik Lau, Kida Ramadan und Weisel wieder mitspielen. Mhm. Und es geht in der Serie um den Berliner Schlüsseldienst Charlie, der wird gespielt von Frederik Lau. Und der wird zurück in die Welt des Verbrechens gezogen. Früher war er Tresorknacker und bekannt dafür, jedes Schloss öffnen zu können. Und dieses Leben wollte er eigentlich hinter sich lassen und sich auf seine Familie konzentrieren. Aber jetzt soll er bei einem Heist eine mehr wertvolle Münze stehlen. Und wenn er das nicht tut, dann ist steht das Schicksal seiner Familie auf dem Spiel. Wird dafür erpresst. Und auf der anderen Seite haben wir noch einen anderen Hauptcharakter, der heißt Josef. Der wird gespielt von Christoph Krutzler, ein Chauffeur für Callgirls aus Wien und der geheime Sohn des Chefs der Wiener Unterwelt. Und dieser wird nach Berlin geschickt, um die Münze nach dem Raub nach Österreich zu transportieren. Aber wie es natürlich ist bei so einer Serie, es geht alles schief. Der Heist geht nach hinten los. Es kommt zu einem Shootout auf offener Straße in Kreuzköln und ein Mensch stirbt und der war leider der Bruder eines Berliner Clanchefs.
Oh oh.
Ja, und bald schon geraten dann Charlie und Josef. Ihre Schicksale prallen aufeinander und sie geraten ins Fadenkreuz unterschiedlicher Gangstervereinigungen und flüchten quer durch Europa von Berlin über Wien nach Italien bis nach Marseille.
Ich nehme an, Kida Ramadan spielt dann auch einen Gangster?
Ja, ein Exilgangster, der in Marseille lebt.
Okay.
Und eigentlich ist so Gangster-Serien ja überhaupt nicht mein Genre. Mhm. Ich habe es schon oft erwähnt. Aber für euch habe ich natürlich die ersten Folgen schon geguckt von der Serie und war doch positiv überrascht. Die ist sehr, sehr spannend, also sehr so auf Spannung inszeniert oft und sehr, sehr interessant. Also es beginnt halt so, die erste Folge ist wirklich so eine richtige Heist-Folge und das wechselt so in so verschiedenen Richtungen. Das ist ganz, ganz spannend gemacht. Aber ich kann sagen, übt schon mal euren österreichischen Dialekt, denn viele Szenen, die halt in Wien spielen, die sind nicht untertitelt, wenn man jetzt normal die Serie guckt. Okay. Man muss schon sonst aktiv Untertitel einstellen, aber das, okay.
Okay.
Muss man schon genau hinhören.
Ich finde es außerdem schön, dass wir mal einen Hauptdarsteller haben, der beim Schlüsseldienst arbeitet. Ich glaube, so einen Beruf hatten wir bisher, fällt mir spontan nicht ein, dass wir schon mal einen Protagonisten haben, der sagt, ich stelle den Schlüssel her.
Völlig relatable. Ja. Familienvater und Schlüsseldienst.
Sehr schön. Crooks, sag mir nochmal, wie viele Folgen? Ich habe bestimmt wieder 8.
8 Folgen sind das. 5 habe ich gesehen, jetzt will ich aber auch die nächsten 3 bitte schnell gucken.
Okay, das Wochenende ist geblockt ab 4. April bei Netflix. Wenn ihr hingegen kein Netflix habt, gibt es ja auch solche Menschen, dann könnt ihr euch auch im öffentlich-rechtlichen Raum Mediatheken austoben und da müsst gar nichts für bezahlen. Und da haben wir nämlich eine Serie, die dann einen Tag später am 5. April startet.
Genau, das ist nämlich Charité, die 4. Staffel schon, kommt in der ARD-Mediathek. Eine sehr populäre Krankenhausserie, Anthologieserie über die Berliner Charité, die nach 3 Jahren Pause jetzt weitergeht. Und das ist, glaube ich, diese kurioseste Serienfortsetzung diesen Monat auf jeden Fall. Denn nachdem die Serie vorher immer so ein Mix aus fiktionalen Geschichten und historischem Kontext war, in den Jahren, ich glaube, 1888, 1943 und 1961 spielten diese 3 Geschichten in den ersten 3 Staffeln. Jetzt ist es aber eine Sci-Fi-Serie, die in der Zukunft spielt.
Ach nein!
Genau, die 4. Staffel spielt nämlich im Jahr 2049, das ist vor dann Blade Runner 2049, und wirft einen möglichen Blick darauf, wie sich die Medizin und die Welt in den kommenden Jahrzehnten entwickeln könnte. Was sehr interessant ist, zum Beispiel können die Menschen aufgrund des fortgeschrittenen Klimawandels in Berlin im Sommer nicht mehr vor die Tür gehen, weil es zu heiß ist, und eine kontroverse Gesundheitsreform spaltet sowohl Gesellschaft als auch das Personal der Charité. Denn, und da haben wir auch so ein bisschen so ein Hauch Black Mirror mit drin in der Geschichte. Die Krankenkassen haben ein Score-System nämlich eingeführt, das Menschen nach ihrer Gesundheit und Lebenserwartung bewertet. Aber nur Menschen mit hohem Score haben eine Chance auf gute medizinische Versorgung. Und das führt unter anderem dazu, dass ein Teil der Belegschaft so eine geheime Schattenklinik für Menschen mit geringem Score betreibt. Das klingt alles sehr, sehr spannend.
Wow, okay. Also ich muss zugeben, ich habe bisher keine einzige Folge Charité gesehen.
Ich auch nicht.
Aber das klingt jetzt auch wieder interessant so, als gerade wenn es 2049 spielt, dann kann man ja gar niemanden dabei haben, der vielleicht aus der alten Belegschaft zurückkehrt oder so.
Nee, ich glaube, das ist schon immer anthologisch, genau.
Ja, das ist natürlich ein starker Einstiegspunkt, jetzt die Sci-Fi-Fans im deutschen Bereich auch abzuholen.
Ja. Cool. Und das sind 6 Folgen, die kann man alle ab dem 5. April in der Mediathek streamen oder wenn man es einfach im TV gucken möchte, die dann ab dem 9. April im 1.
Ja, dann kann man sich schön da hinsetzen und sagen, so wird's die Zukunft mal im medizinischen Bereich in Berlin aussehen.
Jetzt gerade ist noch nicht die sengende Hitze draußen.
Ja, wir reden im Sommer nochmal, ob es alles wahr geworden ist, was uns Charité Staffel 4 ab dem 5. April prophezeit hat. Ebenfalls am 5. April startet eine Serie bei Apple TV Plus, hatten wir noch gar nicht hier in der Monatsvorschau, jetzt zum ersten Mal, namens John Sugar.
Im Original Sugar.
Im Original einfach nur Sugar, aber damit die Deutschen nicht denken, oh, da geht's um Zucker, haben wir hier noch den Vornamen des Protagonisten mit reingenommen, der gespielt
Aber der
wird.
Schauspieler ist Zucker.
Jetzt geht's aber zu weit hier, Max.
Der gute Colin.
Colin Farrells erste Serie dieses Jahr und es ist nicht The Penguin. Genau, also wie gesagt, der Charakter heißt John Sugar und ist ein Privatdetektiv, der das mysteriöse Verschwinden von Olivia Siegel untersuchen soll, der Enkelin eines legendären Hollywood-Produzenten. Vom Look her, wenn man sich den Trailer anguckt, sieht das auch schon sehr nach so klassischer, gebeutelter Privatschnüffler-Unterhaltung aus. Man hat eine größere Verschwörung, man hat ein Verschwinden, man hat zwielichtige Figuren, die man nicht so richtig einschätzen kann, auf wessen Seite sie stehen. Und ja, Sugar hat offenbar seinem Namen zum Trotz, sage ich mal, nicht ganz so zuckersüße Ansichten, sondern zumindest sieht man am Anfang des Trailers auch schon Blut bespritzt. Also er nimmt da, glaube ich, auch kein Blatt vor den Mund und keinen Handschuh vor die Faust oder so. Und hat auch selbst eigene Geheimnisse, die Serie dann noch mit erforschen will. Der Look ist so ein 80er-Look, so ein bisschen entsättigte Bilder. Ist mir aufgefallen, das ist eher ungewöhnlich gewesen, so für die aktuelle Serienlandschaft. Sieht aber interessant aus. Und neben Colin Farrell gehören zum Cast auch noch Anna Gunn, die ihr ganz sicher aus Breaking Bad als Skylar White kennt. Habe ich auch schon ewig nicht in der Serienrolle gesehen. Bin ich mal sehr gespannt, was sie jetzt mit der neuen Rolle anstellt. Amy Ryan habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, war zum Beispiel in Gone Baby Gone dabei. und Kirby Howell-Baptiste, die ihr bestimmt schon mal in Serien wie Barry oder Killing Eve oder so angetroffen habt.
Sandman hat sie auch mit.
Sandman hat sie auch
gemacht. Eigentlich spielt sie überall mit, ne?
Und wo ich jetzt gelernt habe, dass sie sich noch Kirby nennt, das muss man sich jetzt halt auch erstmal umgewöhnen, aber falls ihr sie noch als Kirby Howell-Baptiste kennt, dann ist es diese Person. Und dann zuletzt auch noch James Cromwell. Und immer wenn ich denke, oh, was hat denn James Cromwell alles gemacht, dann ist mal das erste Wort, was mein Hirn ausspuckt, Schweinchen-Babe.
Nicht Succession oder so.
Succession natürlich auch. iRobot auch noch, kommt dann noch. Aber ja, das ist leider kindheitsmäßig verankert in meinem Hirn. Genau, der spielt den Produzenten Jonathan Siegel, also den Auftraggeber dann. Und der Serienschöpfer Mark Protosieff. Witch, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Witch. Genau, der hat zum Beispiel das Drehbuch zu I Am Legend geschrieben, nur damit ihr da auch noch eine Einordnung habt. Und das sind 8 Folgen John Sugar, die wir bei Apple TV Plus kriegen. Und 2 gibt's gleich zum Start, zum Auftakt, dass man gleich mal reinkommt in dieses Setting.
Kann ich noch einen heißen Teaser mit reinbringen?
Bitte.
Ich habe es nämlich schon gesehen.
Erzähl.
Aber ich darf ja eigentlich nichts über diese Serie sagen.
Dann sag einen spoilerfreien Teaser.
Also es ist schon so eine richtig klassische Film-Noir-Serie, auch so ganz viel mit reingeschnitten von Szenen aus alten Film-Noir-Filmen, aber die Serie hat einen gewaltigen Twist. Mehr sage ich nicht. Einen gewaltigen Genre-Twist.
Ich mag Twists. Gut, dann freue ich mich jetzt noch ein Stück mehr drauf und wir können weitergehen zu Netflix. Zurück am 5.4., also am gleichen John-Sugar-Tag, startet nämlich eine Serie, die heißt Parasite the Grey, hat aber nichts mit Parasite zu tun, oder Max?
Nee, hat eher was mit Parasite the Maxim zu tun. Das ist nämlich eine Manga-Live-Action-Adaption. Da gibt's ja reichlich bei Netflix. Und nach One Piece und Yu Yu Hakusho haben wir jetzt Parasite, eine Adaption der Manga-Reihe von Hitoshi Iwaki. Die lief von 1988 bis 1995, ist schon ein bisschen älter. Allerdings ist es eine südkoreanische Adaption, die dann eher lose auf der Vorlage basiert. Immerhin gibt es nämlich schon 2 Live-Action-Filme aus Japan. Da hat sie die Geschichte jetzt in 2 Filme aufgeteilt. Und hinter dieser Serie steckt Sang-ho Yeon, dem Train Busan, der Train Busan True Busan Regisseur, der zuletzt die Thriller-Serie The Bequeath, die ich aber nicht so geil fand, gemacht hat für Netflix. Aber worum geht es überhaupt in A Parasite the Grey, wie der Titel erahnen lässt? Geht es um Parasiten. Und zwar
um graue Parasiten?
Nein, nicht ganz. Aber es geht um außerirdische Parasiten, die auf die Erde kommen, um menschliche Wirtskörper und deren Hirne zu übernehmen.
Klassische Invasion der Körperfresser.
Genau, um sich zu tarnen. Sie sehen aus wie Menschen, können aber in Sekundenschnell ihre Gliedmassen maßen und Körper monströs verformen. Also mal so schnell aus dem Arm so eine Sichel machen und jemanden durchschneiden können sie. Genau. Oder sie können auch einfach Menschen wegsnacken. Indem sie halt so ihren Kopf aufspalten mit Zähnen und jemandem anderen den Kopf abreißen.
Okay.
Und im Zentrum der Geschichte steht eine junge Frau, die sich nach einem schweren Unfall mit einem Parasiten verbindet, widerwillig. Aber diese komplette Übernahme findet nicht statt. Stattdessen sitzt der Parasit in ihrer Gesichtshälfte fest. Und so werden beide zu einem Hybridwesen, das lernen muss, mit sich im Einklang zu leben. Also ein bisschen Venom mit dabei, glaube ich.
The Host.
Oder so. Und dann gerät sie auch noch zwischen die Fronten eines Krieges zwischen Parasiten und dem Team Grey. Daher kommt The Grey, das ist eine Vereinigung, die diese Parasiten vernichten will. Und alle haben es aber auch auf sie abgesehen.
Und sie ist vielleicht selbst ja auch so ein bisschen eine Grauzone, ne? Wenn sie sagt, sie ist da teilweise Parasit, teilweise Mensch, ne? Okay.
Also der Trailer sieht schon mal sehr interessant aus. Also jede Menge Action, sehr viel Körperhorror sieht man da.
Aber
ich bin sehr gespannt. Ich mochte den Anime und die Live-Action-Filme, die sind beide, glaube ich, 2014 erschienen. Ist schon ein bisschen her. Und das hier ist dann jetzt halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Halt nicht nochmal die gleiche Geschichte in Grün oder in Südkoreanisch, sondern auch mit einem anderen Protagonisten. Im Original war das Protagonist zum Beispiel auch männlich oder hatte seinen Parasiten in der Hand. Und jetzt gibt's eine Frau, die einen Parasiten im Gesicht hat.
Ich habe auch schon so ein Bild gesehen, wo da einfach so ein Muskelarm aus ihrer einen Gesichtshälfte rauswächst. Und da dachte ich, jetzt interessiert es mich doch irgendwie, was sie damit anstellen. Ja, nee, klingt spannend.
Und 6 Folgen sind das Ganze.
6 Folgen, Parasite the Grey, ab dem 5. April bei Netflix.
Safer Action Horror geht immer.
Ja. Und dann springen wir weiter zur nächsten Woche. Dann kommen wir nämlich zum 11. April und da ist ein ganz, ganz großer Amazon Prime Start am Start.
Auch einer der größten Sci-Fi-Starts des Jahres.
Ja, denn nach
Fallout.
Ja, ich wollte schon sagen, nach The Last of Us bekommen wir jetzt die nächste große Videospielverfilmung.
Genau, ein Sci-Fi mit Western-Vibes in einer retro-futuristischen Postapokalypse, könnte man auch sagen. Und natürlich ist es auch die neue Serie der Westworld-Schöpfer. Also produziert wurde die Serie von dieser Jonathan Nolan, der auch Regie führt bei einigen Folgen und die Geschichte von Fallout beginnt. Zwei Jahrhunderte, nachdem in einer alternativen Geschichtsschreibung ein gewaltiger Atomkrieg den Planeten in ein postapokalyptisches Ödland verwandelt hat und viele Menschen flüchteten sich in gewaltige Bunkeranlagen, haben wir wieder Silo, die Silo-Fans, Bunkeranlagen unter der Erde, sogenannte Vaults, und in denen haben sich dann auch neue Gesellschaften errichtet über die Jahrhunderte, die zwei Jahrhunderte. Und jetzt in der Gegenwart geht es um die junge Vault-Bewohnerin Lucy, die wird gespielt von Ella Purnell, die kennt man aus Yellow Jackets unter anderem, der ersten Staffel.
War sie nicht auch die Insel der besonderen Kinder? Mir ist so irgendwie Tim Burton.
Ach, schon wieder so lange her. Ja. Und die hat ihr ganzes Leben behütet in so einer Bunkerheimat verbracht und jetzt ist sie gezwungen, diese zu verlassen und sich in dieses Ödland von Los Angeles zu begeben, in dem es vor Monstern, Mutanten und nicht minder gefährlichen Menschen auch noch wimmelt, und dort prallt dann ihr Schicksal mit dem zweier weiterer Überlebender zusammen. Einmal dem Kämpfer Maximus, der der Brotherhood of Steel angehört, die dann so riesige Metallrüstungen tragen, und ein entstellter Kopfgeldjäger namens The Ghoul. Sieht alles sehr, sehr interessant.
Vielversprechend.
Also ich habe tatsächlich noch nie Fallout gespielt, muss ich dazu sagen. Aber der Trailer sieht richtig crazy aus und richtig gut. Ich weiß nicht, hast du den Trailer auch schon gesehen?
Ja, also mal davon abgesehen, du hattest mich schon bei retro-futuristische Postapokalypse. Aber ich habe auch den Trailer gesehen, dachte, okay, ist gerade von 0 auf 100 mein Interesse zur Fallout-Serie gegangen.
Walton Goggins spielt auch noch mit.
Ja, und ich muss auch zugeben, nachdem uns Game of Thrones beraubt hat um eine nasenlose Figur, haben wir sie jetzt hier endlich. Also natürlich eine andere, aber dass sich das in der Serie mal traut, weil Tyrion hätte ja eigentlich auch seine Nase verloren, wie man als Buchleser weiß. Genau, und das sieht einfach nach einem starken Look aus, nach einer starken Sci-Fi-Vision. Und wenn sich dann alles so zusammenfügt, dann wird das bestimmt hoffentlich auch eine starke Serie.
Und es ist tatsächlich keine klassische Videospielverfilmung, sondern soll eine originäre Geschichte erzählen, die in der Kontinuität der Spiele spielt.
Ah, okay, dann hat man auch nicht so diese starke Vergleichbarkeit, dass man alle sagen, das war aber anders.
Genau.
Der hatte da keine Nase.
Und was mich tatsächlich sehr überrascht hat, das sind 8 Folgen, die erste Staffel, und die kommen alle auf einmal.
Oh, das ist natürlich...
Hätte ich gedacht, bei so einer großen Serie, dass die wöchentlich kommt. Nee, ja. Am 11.04. gibt es einen großen Binge.
Okay. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, probieren sie wahrscheinlich mal wieder was Neues aus. Ja. Das ist, wenn man so eine Serie auf einmal
Vielleicht
raushaut.
Wollten die The Boys nicht in die Quere kommen. Obwohl, das kommt im Juni erst. Ne?
Ja.
Hätte vielleicht noch gerade hingehauen.
Noch
ne?
Bitte, wir hinterfragen das nicht. Wir nehmen das einfach gerne hin, dass wir da dann so viele Folgen auf einmal bekommen. Und dann
vielleicht sind Gamer auch ungeduldig einfach.
Wer weiß. Gut, das ist Fallout am 11. April. Freuen wir uns beide sehr drauf. Das wird bestimmt richtig stark. Eine Serie, die hingegen wöchentlich kommt, beziehungsweise mit 3 Folgen zum Auftakt und den restlichen der 8 dann nach und nach, ist Franklin. Die startet am 12. April bei Apple TV Plus und ist, wie so häufig bei Apple, Star besetzt ohne Ende. In der Hauptrolle zu sehen ist Michael Douglas, der spielt Benjamin Franklin. Kennt man vielleicht, wenn man schon mal einen 100-Dollar-Schein gesehen hat. Der Gründervater, einer der Gründerväter der USA, der die Unabhängigkeitserklärung mitgeschrieben hat. Hier in der Serie allerdings schon im fortgeschrittenen Alter. Also wir sehen ihn als Staatsmann mit 70, der ein sehr großes Karriererisiko eingeht. Er geht nämlich 8 Jahre lang nach Frankreich und will da die franco-amerikanische Allianz schmieden, um da im Jahr 1778 so gegen Spione und gegen französische Informanten vorzugehen und dann hoffentlich im Endeffekt den Unabhängigkeitskrieg natürlich für Amerika zu gewinnen. Und der spricht zwar nicht viel Französisch, der Herr Franklin, aber er hat Charme und einen schlauen Kopf und ist voll philosophischer Ansätze, die ihm da hoffentlich helfen werden. Und so wirbt er also um Geld, um Unterstützung und um Waffen, indem er da hingeht. Und für ihn darf die Diplomatie nie eine Belagerung sein, sondern es ist immer eine Verführung. Das ist so das Thema, was da übergelagert ist. Und das erklärt er zumindest seinem mitreisenden Enkel, den er auch dann an seiner Seite hat. Und das wird dann natürlich, wie man sich denken kann, ein gefährliches Spiel, was er da in Frankreich politisch betreibt. Seriengrundlage ist ein Roman, der sogar mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde, nämlich A Great Improvisation. Franklin, France and the Birth of America von Stacy Skiff geschrieben. Die Dreharbeiten haben sogar in Versailles persönlich stattgefunden, also richtig vor Ort da in den französischen Machtzentren. Scheint also viel Aufwand reingesteckt worden zu sein, wird dann hoffentlich auch gut. Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, wer außer Michael Douglas, den ihr wahrscheinlich aus Wall Street oder The Game oder sonst was kennt, noch mitspielt, dann haben wir zum Beispiel noch Eddie Marson aus The World's End fällt mir jetzt spontan ein. Noah Jupe als den Enkel von Franklin, der zum Beispiel in A Quiet Place, glaube ich, am berühmtesten geworden ist, aber auch viele Kinderrollen jetzt hatte, die einträglich waren. Daniel Mays fällt mir gerade Fisherman's Friend sein. Und dann natürlich auch noch französische Stars wie Ludivine Sonnier, Jean Balibar, Marc Duret. Also die haben da wirklich auch eine Kooperation draus gemacht aus dieser Serie, dass es was amerikanisch und französisches ist jetzt für Apple TV Plus. Und Regisseur von allen Episoden ist Timothy Van Patten, der auch viel für Sopranos und Boardwalk Empire inszeniert hat. Kann uns vielleicht auch schon so ein bisschen eine Marschrichtung vorgeben, in welche Richtung das gehen könnte. Finde ich, klingt interessant. Werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, was das ist. Ab dem 12. April bei Apple TV Plus. Franklin.
Finde ich ganz interessant, dass so mehrere Serien jetzt so mit amerikanischer Geschichte
ja,
bei Apple.
Es ist,
erst hatten wir Manhunt,
Kurs.
Diese Ermordung von Lincoln.
Ja.
Ist auch gerade nach der Tat, heißt die, glaube ich, auf Deutsch, die Serie.
Mhm.
Und jetzt haben wir noch Benjamin Franklin.
Nach dem Attentat, ja, genau. Ja, und dann die nächste Serie, die wir haben, ist auch historisch angehaucht, würde ich sagen, oder Max?
Ja, wieder mit dem tollen Titel, den ich nicht aussprechen kann. Am 15.04. kommt The Sympathizer.
Sehr schön.
Bei Sky. Die hatten wir schon in unserer Jahresvorschau mit bei den größten Highlights mit vorgestellt. Das ist eine HBO-Adaption des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Bestsellers von Viet-Tan Nguyen. Und dahinter steckt Park Chan-wook als Co-Showrunner und Regisseur. Auch ein sehr bekannter Regisseur, unter
natürlich.
Anderem Oldboy,
ja.
Die ganze Vengeance-Trilogie. Und was die Serie natürlich noch spannend macht, ist, es ist Robert Downey Jr.'s erste richtige Serienrolle seit über 20 Jahren, seit Ally McBeal. Und weil das was Besonderes ist, spielt er direkt auch mehrere Rollen in der Serie. Das sieht sehr interessant aus, auch im Trailer. Aber worum geht es? Wir haben jetzt mal so die Kurzfassung. Das Ganze spielt in den 1970er Jahren und handelt von einem kommunistischen Spion, der heißt The Captain einfach nur, und der wird im Auftrag Nordvietnams in die südvietnamesische Armee eingeschleust, und dann am Ende des Vietnamkriegs muss er in die USA flüchten, und dort setzt er seine Spionagemission fort, muss aber inmitten dann in dieser für ihn völlig neuen Kultur und Welt seine Loyalitäten hinterfragen. Und das Ganze ist ein Mix aus schwarzer Komödie, Kriegsdrama, Spionage, Thriller, ist alles so ein bisschen ein großer Genre-Mix, und das Ganze sind 7 Episoden, eine Miniserie bei Sky dann ab dem 15. April, parallel zur US-Ausstrahlung immer montags.
Ich glaube, da hat Robert Downey Jr. jetzt auch so ein bisschen Blut geleckt nach Oppenheimer, ne? Ein bisschen abseitigere, seltsamere Rollen zu machen. Jetzt Iron Man ist passé, jetzt kommt als nächstes The Sympathizer und will uns da verführen mit Verkleidungen und allem drum und dran.
Bin ich schon sehr gespannt.
Ja, können wir uns also bei Sky bzw. bei Ogut vormerken. Und dann springe ich weiter. Wir gehen mal wieder zurück zu Netflix. Da waren wir jetzt ja eine Weile nicht, ne? In dieser Vorschau. Da startet am 24. April eine Serie, die trägt den schönen Titel Mit zitternden Händen.
Und es geht nicht um Chirurgen.
Oh, das wäre natürlich auch ein Fauxpas im Krankenhausbereich. Nein, wir befinden uns in Schweden. Es ist eine schwedische Netflix-Serie. Die heißt im Original Idina Händer. Habe ich bestimmt völlig falsch ausgesprochen, kann kein Schwedisch. Und im Englischen dann Deliver Me. Also alles sehr unterschiedliche Titel. Und du hast es im Vorfeld so schön beschrieben als, das ist bestimmt so ein Krimi-Format, was am Anfang niemand auf dem Schirm hat und am Ende dann wahrscheinlich alle Leute gucken werden.
Ja.
Klingt zumindest von der Handlungsbeschreibung sehr spannend, als wenn es die Top 10 stürmen könnte. Mal gucken. Es beginnt nämlich mit einem Jungen, der ja mit dem Gesicht nach unten vor einer Schaukel liegt, und neben ihm steht sein bester Freund, und der Tote hat eine Kopfwunde, und man denkt, oh ja, der hat anscheinend gerade seinen besten Freund erschossen. Und dann will natürlich die Serie erklären, was ist da passiert. Mit rauchender Waffe wird er da aufgegriffen, so ein bisschen Black Stories, aber natürlich deutlich düsterer wahrscheinlich inszeniert. Also der 14-jährige Douglas hat seinen Kumpel Bilal mit einem Kopfschuss getötet. Rückblickend, ja, was ist passiert? Welche grausame Tat? Was hat das ausgelöst? Vielleicht auch so ein bisschen noch ein Stück weiter gedacht natürlich. Wer trägt die Schuld, wenn Kinder Verbrechen begehen? Ist es Vernachlässigung? Ist es Armut? Soziale Ausgrenzung? Dürfen wir Kinder überhaupt als Monster sehen und einsperren? Und dann im Hintergrund weiß man dann auch irgendwann noch, dass die zwei offenbar für einen örtlichen Gangster tätig waren und für ihn kleine Aufträge angenommen haben. Das könnte da also auch noch mit reinspielen. Und die Tat betrifft dann plötzlich diese ganze Community, die daran geknüpft ist. Also wir haben eine alleinerziehende Mutter, wir haben Ladenverkäufer, lokale Polizisten, die versuchen zu verstehen, was passiert ist. Und so versucht halt diese ganze Gemeinschaft rauszufinden, was das für sie bedeutet. Hat mich so ein bisschen an Broadchurch dann auch erinnert.
Also das alles noch die Nachwehen. Also Broadchurch hat, glaube ich, das ganze Krimi-Genre verändert.
Wahrscheinlich. Also dass man es wirklich so als Community-Krimi quasi aufzieht.
Wo ich weiß gar nicht, ob The Killing davor war. Ich glaube, das war ja mit der große.
Aber das ist auf jeden Fall ein Genre, was sich noch gut hält und was immer wieder packen kann. 5 Folgen hat die auch nur. Die Miniserie ist dann auch abgeschlossen. Und ja, dann werden wir hoffentlich rausfinden, was dahinter diesem Motiv steckt nach 5 Episoden. Mit zitternden Händen bei Netflix am 24.04. kommen alle Folgen.
Wird garantiert in der Top 10 landen.
Ja.
So viel immer, es gibt so viele von diesen Krimiserien, wo es darum geht, um die Schuldfrage, weil irgendwelche Teenager vielleicht einen Mord begangen haben oder nicht.
Ja. Ja. Man will es ja dann auch rausfinden, wenn man erstmal angefangen hat zu gucken.
Ne, wer hat Sarah ermordet? Genau. Das wollen wir doch wissen.
Genau sowas. Und diesmal aus Schweden halt, da mit anderem nationalen Setting. Ja, schön. Dann gehen wir weiter zum 25. April, Max. Und da kommt eine Serie zurück, an die ich mich noch erinnern kann. Aber
da sind wir die einzigen wahrscheinlich, die sich noch an die Serie erinnern.
Aber wo es gar nicht so wichtig ist, dass man sich dran erinnern kann an die erste Staffel. Nämlich Them Staffel 2 kommt zu Amazon.
Die beste Horrorserie von Amazon kommt zurück. Ich habe mal geguckt bei Moviepilot von der Community mit einer 7,2 bewertet.
Wow.
Und das ist so eine Horrorserie, die ist so im Fahrwasser von Get Out, Wir und Lovecraft Country erschienen. So geht's so in diese gleiche Richtung. Und 3 Jahre hat's jetzt gedauert, bis die zweite Staffel kam. 2021 war nämlich die erste Staffel. Aber ihr müsst euch an nichts erinnern, denn es ist eine Anthologieserie. Nach Them Covenant kommt jetzt Them the Scare. So heißt die zweite Staffel.
Hieß die vorher auch schon wirklich Covenant oder haben sie es jetzt nachträglich?
Die hieß schon von Anfang an Covenant. Covenants waren dann diese Gebäudeverträge, diese Immobilienverträge, um die es ging. Klingt jetzt auch total spannend, eine Horrorserie. Genau, aber die zweite Staffel jetzt, The Scare, ist ein neues Kapitel und das spielt in Los Angeles im Jahr 1991, ein paar Jahrzehnte nach der ersten Staffel. Und es geht um die Mordermittlerin Dawn Reeve. Die wird wieder gespielt von Deborah Iorinde. Die hat in der ersten Staffel schon die Hauptrolle gespielt, diesmal in einer anderen Rolle.
Also das American Horror Story Prinzip.
Ganz genau, sie ist die Sarah Paulson von Them. Und für sie steht ein neuer Fall an, und zwar geht es um den grausamen Mord an einer Pflegemutter, und im Prinzip liest sich das zumindest so, dass die Staffel dann so eine Killerjagd ist, und bei Amazon heißt es dann aber, doch als sie der Wahrheit näher kommt, werden sie und ihre Familie von etwas Unheilvollem und Bösartigem erfasst.
Them.
Da kommt auch noch ein übernatürlicher Twist bestimmt. Also noch ist nicht allzu viel bekannt. Es gibt auch noch keinen Trailer zu der Staffel, aber ich bin sehr gespannt drauf, weil ich die erste Staffel einmal schon sehr gut fand. Die war sehr verstörend teilweise und schmerzhaft. Falls ihr euch noch nicht dran erinnert oder sie nicht gesehen habt, die erste Staffel, da ging es um eine schwarze Familie, die in den 1950er Jahren nach Kalifornien in so eine komplett weiße Nachbarschaft gezogen ist und dort mit verschiedensten Aspekten von Rassismus und bösartigen Geistern konfrontiert würde. Das war sehr, sehr hart. Genau, und zur Besetzung, die meisten haben mir nichts gesagt, aber wer auf jeden Fall mir was gesagt hat, ist Pam Grier, Blaxploitation-Legende, spielte dort mit. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt
auf
die Staffel.
Aber ansonsten ist es wirklich nur die Hauptfigur, die zurückkehrt, also aus der letzten Staffel.
Soweit ich weiß, genau. Okay.
Na gut, da habt ihr es, liebe Horrorfans.
8 Folgen sind das, genau.
8 Folgen. Am 25.04. geht's los. Ich nehme an, dann wöchentlich wie gewohnt bei Amazon.
Weiß ich gar nicht, vielleicht auch alle auf einmal.
Wenn wir schon Fallout mit allen Folgen auf einmal hatten, vielleicht stellen sie ihre Strategie um, wir werden es herausfinden.
Bei der ersten Staffel war es ja noch komplizierter, ist sie erst nur auf Englisch bei Amazon rausgekommen und dann erst ein halbes Jahr später oder Monate später mit der deutschen Synchro nochmal.
Jetzt immerhin auch startnah zum US-Start. Sehr schön. Dann gehen wir mal wieder zu Netflix, um noch ein bisschen zu gucken, was es da so gibt. Und der Titel verrät mir auch gleich, das ist was Übernatürliches. Zumindest würde ich es denken, wenn ich die Kombination Dead Boy Detectives lese. Schon unsere zweite Detektivserie diesen Monat, Max.
Ja, die Dead Boy Detectives, eine Fantasy-Detektivserie. Ich würde vielleicht mal anfangen mit, das ist nämlich eine sehr, sehr spannende und turbulente Hintergrundgeschichte hinter der Serie, weil es die Dead Boy Detectives sind Figuren aus Neil Gaimans Sandman Comics. Daraus sind die entstanden. Und erstmals traten die in Live-Action in einer Folge von der Serie Doom Patrol auf, aber mit einer anderen Besetzung. Damals waren die Hauptrollen noch Ty Tennant, der Sohn von David Tennant und Sebastian Croft aus Heartstopper, die hatten die beiden. Schade, dass die beiden auch nicht die Hauptrolle in dieser Serie jetzt spielen. Und das war quasi so der Backdoor-Pilot für einen Spin-off zu Doom Patrol. Das wurde dann bei HBO Max bestellt, gedreht. Aber mitten während der Dreharbeiten gab es diese große DC-Umstrukturierung, dass das ganze DC Extended Universe eingestellt wurde. Und da hat dann Warner quasi das Projekt abgestoßen und an Netflix verkauft. Und jetzt bei Netflix ist das Ganze Teil des Sandman-Universums. Also der Kreis schließt sich wieder zurück. Es sollte erst ein Doom Patrol-Spin-off werden. Jetzt ist es aber ein Sandman-Universe-Serie. Also es war zum Glück mitten in den Dreharbeiten, dass das gewechselt hat. Deswegen konnten die dann noch so ein bisschen dann justieren an der Serie, dass das daran auch angepasst wird.
Genau. Bin ich ja mal gespannt, ob wir dann in Staffel 2 von Sandman irgendwelche Gastauftritte von den Dead Boy Detectives haben.
Mal gucken. Auf jeden Fall spielt im gleichen Universum wie Sandman, die tolle Fantasy-Horror-Serie von Netflix.
Ja, aber erzähl uns doch jetzt mal, worum es geht, Max. Ich bin ja schon ganz gespannt.
Worum geht es? Es geht, wie der Titel verrät, um tote Jungs, die Detectives sind. Und diese Dead Boy Detectives, oder die Dead Boys, das sind Edwin Payne, ein Jugendlicher, der 1916 auf einem Internat von Mitschülern ermordet wurde und durch einen Fehler in der Hölle landete, aus der dann er 70 Jahre später flüchten konnte. Und dann haben wir Charles Rowland, ein Junge, der Dekaden später als Edwin gestorben ist. Und als Geister wurden sie dann aber zu Freunden und gründeten in London eine Detektei, um übernatürliche Fälle zu lösen. Und dabei sind sie immer auf der Hut vor Bürokraten aus der Hölle und dem Tod selbst, weil sie nun mal nicht auf die Erde gehören. Irgendwann wird aus diesem Duo ein Trio, als sie nämlich die Hellseherin Crystal kennenlernen oder treffen, die dank der Dead Boy Detectives von einem Dämon befreit wird, der von ihr Besitz ergriffen hatte. Und für Edwin und Charles ist das mega praktisch, weil sie jetzt endlich einen Menschen gefunden haben, der mit ihnen kommunizieren kann oder der so auch so als Brücke zu den menschlichen, zu den Menschen ist. Und für einen neuen Fall reist dann dieses Trio jetzt in eine Kleinstadt in den USA. Da wechselt das dann quasi von einer britischen Serie zu einer US-Serie, wo sie schließlich mit allerlei übernatürlichen Rätseln und Gefahren konfrontiert werden. Und als ich so den Trailer gesehen habe, dachte ich so ein bisschen, das sieht ja wie so ein Mix aus Supernatural und Chilling Adventures of Sabrina so vom Look her aus. Der Verdacht kommt nicht von ungefähr, wenn wir einen Blick auf die Beteiligten nämlich werfen. Showrunner der Serie sind nämlich einmal Steve Jocchi, der war in Supernatural Staffel 12 bis 14 Teil des Autorenteams. Und der hat dann aber Supernatural verlassen, um The Flight Attendant zu kreieren. Und dann haben wir noch Beth Schwartz, die war Co-Showrunnerin bei Sweet Tooth, der Netflix-Serie, oder auch zwei Staffeln lang bei Arrow.
Okay.
Also sehr viel CW-Verbindung gibt's da auch. Und die Pilotfolge wurde von Lee Toland Krieger inszeniert, der auch den Piloten zu Chilling Adventures of Sabrina inszeniert hat.
Der Kreis schließt sich.
Und Shadow and Bone hat er auch inszeniert.
Ja,
Riverdale,
ja.
Also da kommt alles zusammen.
Weißt du, woran es mich auch von der Handlungsbeschreibung noch so ein bisschen erinnert? An Lockwood & Co. Das war ja auch so als übernatürliche bisschen Geister.
Das waren aber lebende Geisterjäger.
Ja, aber trotzdem, vielleicht ist es auch was für diejenigen, die noch immer dieser Serie nachtrauern, weil sie ja nach einer Staffel abgesetzt wurde, jetzt vielleicht als Dead Boy Detectives Ersatz ein bisschen was übernatürliche ermittlungsmäßig Schönes. Mal gucken.
Auf jeden Fall ein bisschen lockerer, glaube ich, als Sandman. Sandman war ja eher düster.
Ja, ja. Okay, das werden wir dann also am 25. April auf unsere Watchlist setzen. Sehr schön, sehr schön. Ich gehe noch zwei Tage weiter zum 27. April und biete.
Jetzt wird das Publikum immer jünger.
Ja, genau. Wir nähern uns immer mehr der Familienunterhaltung an. Da startet bei Paramount Plus nämlich Knuckles. Erstmal ein ungewöhnliches Wort, aber nicht so ungewöhnlich, wenn man weiß, in welchen Kontext es gehört. Es ist eine für mich sehr unerwartete Miniserie mit 6 Folgen. Und wie ihr bestimmt mitbekommen habt in den letzten Jahren, gab es ja diverse Videospielcharaktere, die Auftritte hatten. Und zu diesen gehörte auch Sonic the Hedgehog. Der hatte 2020 einen Film und der zweite Teil kam 2022 und Teil 3 soll 2024 starten. Ist also schon ein erfolgreiches Familienfilm-Franchise im Kino. Und jetzt kriegen wir noch eine Animationsserie, die natürlich auch viel auf Animation, eine Live-Action-Serie, die viel auf Animation natürlich setzt, weil ja die Figuren animiert sind.
Also so wie die Filme.
Genau, eigentlich genau wie die Filme. Wir haben einen animierten Held und viele Menschen, die drum laufen, teilweise Roboteranzüge tragen und Jäger sind und so. Und diesmal ist aber nicht Sonic, der blaue Igel im Mittelpunkt, sondern der titelgebende Knuckles. Der rote Igel oder eigentlich muss man sagen Ameisenigel, warum auch immer. Und es ist, ja, der ist schon ein bisschen hitzköpfiger, würde ich sagen, als sein netter blauer Kollege. Ich vermute ja, dass er seinen Namen von diesen Knöchelspikes hat, die auf den Handschuhen drauf sind. Die hat Sonic nämlich nicht. Und er ist natürlich ein Alien, ein mächtiges Wesen, das mit seinen Freunden zuletzt auch geholfen hat, die Welt zu retten, wenn ihr euch an Teil 2 von Sonic erinnert. Und was macht er jetzt zum Spaß, um sich zu entspannen? Rache üben. Mhm. Denn wir lernen ihn als Krieger kennen, der sich nicht so richtig zu entspannen weiß. Der kann das nicht so abschütteln, dieses Kämpferische. Und deshalb beschließt er, den Polizisten Wade Whipple zum Kämpfer auszubilden. Das war in den Filmen ein Kollege von James Marstons Figur Tom Wachowski. Der kehrt jetzt also zurück als sozusagen das menschliche Gegenstück zu diesem roten Igel. Und den kennt ihr vielleicht, gespielt von Adam Pauly aus den Filmen, wie gesagt. Und aus den Filmen auch zurückkehrt noch Tika Sumter als Freundin Maddie von diesem Wade. Knuckles wird immer noch gesprochen von Idris Elba, wenn ihr es auf Englisch guckt. Und Sonic hat natürlich auch Auftritte. Also ihr müsst nicht ganz auf den blauen Igel verzichten. Immer noch gesprochen von Ben Schwartz. Genau. Und wir haben auch ein paar Neuzugänge, Max. Mal gucken, wen du davon alles kennst. Viele Leute. Zum Beispiel Carrie Elves. Mhm. Ja, du auch denkst Saw. Wahrscheinlich sofort an Saw.
Und du denkst an die Braut des Prinzen.
Genau.
Ne?
Wie ich sehe, wir verstehen uns. Christopher Lloyd kennt ihr natürlich aus Zurück aus die Zukunft. Dann haben wir noch Kit Coody, Rob Hubel und Rory McCann, also der Game of Thrones Hound, der jetzt ein Robotnik-Schergen spielt und da zum Bösewicht wird. Klingt nach einer vergnüglichen Familien-Action-Serie mit bunten Geschöpfen und viel Action. Könnt ihr euch dann bei Paramount Plus die 6 Folgen anschauen. Am 27.04. geht's da los.
Das ist doch die Gelegenheit, jetzt endlich mal die beiden Filme zu gucken.
Die
habe ich immer noch nicht gesehen.
Geguckt. Okay,
nein.
Okay. Ja, das ist bestimmt gut, das zu kombinieren dann auch. Und dann ist man wahrscheinlich bestens vorbereitet mit dieser Serie auch auf den dritten Teil, wo dann garantiert auch Knuckles zurückkehrt, nachdem die jetzt eingeführt wurden in Teil 2. Ja.
Und jetzt enden wir mit einem Fiasko.
Schöne Überleitung, Max, schöne Überleitung. Am 30. April haben wir unsere letzte Serie, die wir euch mitgebracht haben diesen Monat, im Gepäck. Eine französische Netflix-Serie, die sich allein schon von ihrer Handlung großartig anhört. Und deshalb, wo ich dachte, die muss hier mit rein. Auch wenn es noch unklar ist, wie viele Folgen die tatsächlich haben wird. Man weiß nur, dass die ersten 3 bei Cannes Series jetzt im April so im Event gezeigt werden. Der Titel besagt schon, da kommt ein Fiasko auf uns zu. Sie heißt Fiasko, aber nicht mit K wie im Englischen, wie im Deutschen geschrieben, sondern mit C, also wahrscheinlich Fiasko gesprochen. Heißt ja übersetzt so viel wie großer Misserfolg, Fehlschlag, Reinfall, was auch immer. Aber ich glaube, das ist hier im lustigsten Sinne gemeint, denn es ist eine Komödie, die wir hier haben. Es geht um einen jungen Regisseur namens Raphael Vallande, der seinen ersten großen Spielfilm drehen will. Und darin will er ganz heldenhaft das Leben seiner Großmutter nochmal verfilmen und wie ihr Tribut zollen mit diesem Werk, die im französischen Widerstand nämlich tätig war. Die Dreharbeiten verwandeln sich allerdings leider Stück für Stück in einen puren Albtraum, das titelgebende Fiasko. Und warum? Weil ein Crewmitglied anfängt, das Projekt zu sabotieren. Vorne und hinten, wo er nur kann. Und ich glaube, das wird dann eine ziemliche Eskalation, die man sich sehr gerne anguckt. Der Serienschöpfer ist Igor Guzman. Der hat zum Beispiel plötzlich Papa oder mit Oma C oder als Schauspieler im Film Der Duft des Goldes mitgespielt. Außerdem bekannt, zweiter Serienschöpfer ist Pierre Nenny. Auch ein französischer Star, den man kennen könnte. Er hat in Franz oder Yves Saint Laurent oder dem starken Thriller, den ich sehr empfehlen kann, Black Box mitgespielt. Und wenn jetzt diese zwei schon als Schauspieler vor der Kamera interessant sind, ist natürlich zu sehen, was sie jetzt für eine Serie, die über Filmdrehs sich damit beschäftigt, was sie damit bringen. Ich glaube, das könnte echt gut werden. Die beiden spielen natürlich dann auch im Cast logischerweise mit. Ansonsten könnt ihr aus dem Cast noch Menschen kennen wie Geraldine Nakache, François Civil und Vincent Cassel. Wie könnte man eine französische Serie ohne Vincent Cassel drehen? Es gibt leider noch gar keinen Trailer, aber ein erstes Bild, was Ritter und Wikinger zeigt, wo ich auch dachte, was hat das jetzt mit dem Widerstand der Großmutter zu tun? Egal, es klingt trotzdem großartig. Also so Historienverfilmung, die der Regisseur dann vielleicht nicht so auf die Weise stemmt, wie er gerne möchte, könnte vielleicht auch ein bisschen selbstreflexiv für Netflix werden, wenn wir sagen, das sind Wikinger zu sehen. Wir haben auch Vikings bei Netflix. Was passiert da jetzt? Ich mag auf jeden Fall einfach Filme auch über Filmschaffende zu sehen. Alles von Argo bis Fall Guy demnächst wahrscheinlich im Kino.
Und am besten natürlich, wenn es Komödien sind, wo es über Chaos an Dreharbeiten
genau,
geht.
Genau, genau. Ich glaube, das könnte ganz toll werden. Und das werde ich mir auf jeden Fall am 30. April auf meine Watchlist setzen. Fiasko bei Netflix. Und damit sind wir durch, Max. Die 15 Serien, die wir vorstellen wollten, sind hier dabei gewesen. Wir danken euch wie immer über Feedbacks, was ihr uns geschrieben habt. Vielleicht an der Stelle einfach nochmal vielen Dank an die lieben Zuhörenden, die uns in den letzten Wochen geschrieben haben und darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir bei Spotify verschwunden waren. Danke für eure Sorge. Wir haben, wie gesagt, daran gearbeitet, dass es zurückkommt. Wir wissen bis heute nicht richtig, was da passiert ist, aber wir sind froh, dass wir wieder da sind. Und deswegen, ja, danke nochmal an euch, dass ihr uns da auch eure Anteilnahme habt teilhaben lassen. Und wenn wir uns noch weiter lesen, sehen, irgendwas wollt, Max, was kann man denn machen, um dich noch im Internet zu finden?
Auf Moviepilot einfach gucken unter Max Wieseler und da schreibe ich viele Artikel, meistens zu Serien. Jetzt gerade The Ones Who Live, also Walking Dead Content kriegt ja ganz viel.
Sogar im Livestream bist du dabei. Ja. Da könnt ihr euch zu jeder Walking Dead Folge Max Meinung noch anhören. Sehr lohnenswert.
Und dich?
Und mich findet man natürlich auch bei Moviepilot schreibend als Esther Stroh oder Strawstar beziehungsweise bei Instagram und Twitter als Straw-Star, wo ich ein bisschen ab und zu mal was da lasse. Dann hoffen wir haben euch ein paar spannende Tipps für den April mitgegeben. Ihr lasst uns bestimmt gern wissen, was euch gefallen hat. Und bis dahin sagen wir Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.